1,9%. So hoch war das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in 2022. Ein Jahr, das als drittes Krisenjahr in Folge in die Geschichtsbücher eingehen wird und dann am Ende doch ein wirtschaftlich eher versöhnliches Ende fand. Die Aktienmarktentwicklung zu Beginn des Jahres 2023 scheint ebenfalls Aufbruchsstimmung zu vermitteln. Dabei sind die Probleme und Herausforderungen doch nicht einfach unter Harry Potters Tarnumhang verschwunden. Woher kommt die Zuversicht an den Aktienbörsen? Wie ist das Wachstum einzuordnen? Und warum könnte es trotzdem nochmal holprig werden? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 19.01.2023 und bei mir ist wie immer Dr. Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Herr Kater, Sie müssen mir mal was erklären. Vor, ich würde mal sagen, etwa einem Monat, vielleicht waren es zwei, saßen wir hier und fragten uns, was bleibt denn eigentlich von der Wirtschaft, insbesondere der deutschen Volkswirtschaft, nach diesem Energiekrise-Winter noch übrig? Und heute haben wir in den ersten Handelstagen einen Anstieg im DAX von mehr als 8%. Gut, heute ging es nochmal am Donnerstag ein bisschen bergab. Das waren vielleicht teilweise Gewinnmitnahmen, Rezessionsängste in den USA. Aber trotzdem, der Jahresstart, der war doch fulminant eigentlich. Was ist denn da los an den Märkten? Woher kommt denn diese Zuversicht?
Ja, es war der beste Jahresstart. Einige sagen seit Beginn der Aufzeichnungen, aber ich habe mir sagen lassen, 1971 war auch sehr gut, aber trotzdem wirklich ganz weit vorne. Und ja, ich könnte mir das natürlich einfacher machen und könnte sagen, der Grund ist das Wetter. Es ist in diesem Winter bislang 4 Grad zu warm gewesen. Es gibt keine Erdgasmangellage, weil dann eben weniger geheizt wird. Die Industrie produziert weiter und die Krise ist eben abgesagt. Das ist sicherlich auch ein Stück der Wahrheit. Zumindest ist es ein großes Stück auch dieser neuen guten Stimmung hier in diesem neuen Jahr. Denn ist klar, wenn jetzt die Energie hätte rationiert werden müssen, dann wäre die Konjunktur wahrscheinlich auch wirklich schlechter dran gewesen. Aber man muss sagen, das ist es ja nicht alleine. Es ist nicht nur hier die deutsche Stimmungsaufhellung wegen Wetter, sondern wir hatten auch aus Amerika bessere Wirtschaftsdaten einfach. Für den November und Dezember wurden die Zahlen einfach nach oben korrigiert. Das machen statistische Ämter manchmal, weil eben, wenn sie veröffentlichen, noch nicht alles ausgerechnet ist, was so ein Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Und dann wird eben nach oben genommen. Und das ist jetzt in den letzten Tagen des Jahres, beziehungsweise gleich zu Beginn des neuen Jahres passiert. Und dann haben wir alle mitverfolgt, was in China geschieht, ja, das Reopening, die 180-Grad-Wende von einem Ende des Spektrums der Covid-Politik, strikter Lockdown, zum anderen Ende gehüpft. Das ist natürlich für die Bevölkerung sehr, sehr leidvoll. Aber aus ökonomischer Sicht heißt es, dass wahrscheinlich weiter produziert wird, denn wir interpretieren das, was da in China jetzt gerade das Corona-Regime ist, so, dass die Leute sich zur Arbeit schleppen sollen, wenn sie denn können. Und das ist, wie gesagt, für die Bevölkerung alles andere als lustig. Fürs Regime, ich weiß nicht, auch nicht so glaubwürdig. Aber für die Ökonomie erstmal insofern eine beruhigende Nachricht, dass eben die Produktionsausfälle jetzt nicht schon wieder losgehen, weil alle krank sind. Ja, das ist sozusagen die erste Runde der Stimmung gewesen in diesem Jahr. Aber die zweite Runde hat ja schon begonnen. Sie haben es gerade gesagt, heute geht's runter. Und wir haben auch gestern auch schon wieder schlechtere Daten aus den USA gesehen. Also wenn eins sicher ist, dann, dass diese Wellenbewegungen, die wir aus dem letzten Jahr kennen, in den Finanzmärkten, in Aktienmärkten und auch Rentenmärkten, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, dass das noch eine ganze Weile weitergehen wird. Es deutet sich an und die erste Welle haben wir schon erlebt.
Lassen Sie uns dann nochmal die Sachen, die Sie jetzt eben schon angesprochen haben, so ein bisschen im Einzelnen durchgehen. Die Deutschen gelten ja grundsätzlich als Sparweltmeister und das haben sie auch zu Beginn dieses Jahres bereits unter Beweis gestellt, allerdings in ganz anderer Hinsicht als sonst. Es geht eben nicht ums Sparbuch, sondern diesmal geht es um den Gasverbrauch, denn insgesamt geht der Verbrauch in Deutschland um 38%, also mehr als ein Drittel zurück. Das mag einerseits am angesprochenen milden Winter liegen, aber eben auch daran, dass einfach vielleicht mehr drauf geachtet wurde, wie viel man jetzt wirklich verbraucht. Das zeigt ja zumindest, dass unser Gasverbrauch in den letzten Jahren, Jahrzehnten scheinbar viel zu hoch war. Denn wenn man so mir nichts, dir nichts einfach mal fast 40% einsparen kann, dann muss das ja an irgendwas liegen. Also eine Gasmangellage scheint zumindest mal abgewendet zu sein. Ist jetzt Zeit durchzuatmen und die Energiekrise schon mal abzuhaken?
Ja, das wäre nun wirklich mal interessant gewesen. Gute Frage. Wie viel an Erdgas denn eingespart worden wäre, wenn es jetzt normal kalt gewesen wäre? Das ist tatsächlich interessant. Aber sei es wie es ist, so wie es jetzt sich darstellt, haben die privaten Haushalte in dieser ganzen Heizsaison im Durchschnitt gut 20%. Diese 38%, das sind so einzelne Wochenwerte. Wenn es dann wirklich lauwarm ist draußen, dann schnellt natürlich die Einsparleistung noch nach oben. Insgesamt über alle Wochen jetzt aus dem Herbst raus sind es gut 20%, was die deutschen Haushalte eingespart haben gegenüber dem Durchschnitt der letzten Jahre. Aber klar, das muss man jetzt vor dem Hintergrund des Wetters sehen. Es ist schließlich eben 4 Grad zu warm zurzeit in diesem Winter. Ja, am besten schaut man mal auf die Wochen, wo es jetzt normal warm und kalt geworden ist. Und in diesen Wochen lag der Erdgasverbrauch bei nicht ganz 20% minus. Und das heißt Folgendes, die hohen Preise im Erdgasbereich, über die ja viel gesprochen wurde, sie haben schon dazu beigetragen, dass die privaten Haushalte in Deutschland kräftig gespart haben. Das kann man einfach mal so feststellen. Und durch die warmen Temperaturen kommt jetzt eine riesige Übererfüllung sogar dazu, bis hin zu 38%. Aber was wir auch gemerkt haben und auch gemessen haben ist, wenn es richtig kalt wird, dann heizen die Leute doch. Dann geht's der Verbrauch hoch und sogar über den normalen Durchschnitt hinaus. Und wenn es ein richtig kalter Winter gewesen wäre, dann hätten wir das Einsparziel auch nicht erreicht. Das wird man auch sehen. Und das zeigt eben, dass die Konsumenten, wenn es denn notwendig ist, nicht nur bereit sind, dann Geld auszugeben, denn hochheizen heißt hoch ausgeben, sondern dass sie auch in der Lage sind dazu.
Aber hätten die Konsumenten sich das überhaupt leisten können? Schließlich sind ja alle gebeutelt durch die Inflation. Also wir haben ja Werte gehabt von 10% und leicht drüber. Und viele wissen gar nicht mehr, wie sie über die Runden kommen sollen. Da wäre dann doch die Hütte zwangsweise kalt geblieben bei vielen sicherlich.
Ja, die Fälle gibt's natürlich auch häufig. Und die in so einer extrem kalten Winter, wo Leute mit geringem Einkommen nicht heizen können, das wäre natürlich auch berichtet worden, das wären die Stories gewesen in den Medien. Aber trotzdem wäre das dann auch nicht repräsentativ gewesen für die deutschen Haushalte. Wir reden ja hier eben über die Gesamtheit aller Menschen. Und da muss man einfach anhand des Heizverhaltens, was wir messen in den kälteren Wochen, muss man schon sagen, ja, das Geld wäre da gewesen oder man hätte es halt zu Lasten von anderen Konsumausgaben so verwendet. Und das Ganze ist eine Spur, deutet eben hin auf was anderes, was auch eine große Überraschung ist aus den letzten Wochen, aus den Daten aus den letzten Wochen, nämlich dass der Konsum in Deutschland, der Konsum der privaten Haushalte in den vergangenen Monaten generell sehr stabil war. Der Konsument ist eigentlich in einer guten Verfassung.
Aber Moment, jetzt muss ich nochmal zurückdrehen. Wenn ich mich erinnere, habe ich in Erinnerung, dass der Handel zumindest gesagt hat, das Weihnachtsgeschäft beispielsweise in den letzten Wochen, das war ja jetzt Dezember gerade, ist ja nicht so lange her, das war gar nicht so gut.
Ja, hier wird schnell geklagt vom Handel. Das war ein Muster, was man in vielen Weihnachtsgeschäftsverläufen feststellen kann. Insbesondere zu Beginn, dann läuft das Ganze schleppend an und dann wird schon mal geklagt, dass es, wenn man sich das verlängert vorstellt, dass es ein schlechtes Weihnachtsgeschäft wird. Und Anfang Dezember waren die Zahlen auch schlecht, ja, relativ mau. Aber das hat sich dann geändert von Woche zu Woche und am Ende ist das Weihnachtsgeschäft im letzten Jahr gar nicht so schlecht gewesen.
Aber man fragt sich ja schon, woran das liegt. Denn wenn man die Konsumentenstimmung anschaut, die ist ja am Boden und das doch auch zu Recht angesichts der Inflation. Und wir haben es ja mittlerweile genau. Wir haben ja die Daten des letzten Jahres im Durchschnitt 7,9% Inflation. Das ist ja schon ein Rekordwert, den ich so noch nie erlebt habe, ehrlich gesagt, in der Zeit, in der ich mich so ein bisschen intensiver oder ein bisschen mehr damit beschäftige. Wie kann da die Konsumentin oder der Konsument denn nicht ins Straucheln geraten bei solchen Inflationswerten?
Gut, also erstmal muss man wissen, und das wissen eigentlich nur die Konjunkturbeobachter, dass diese veröffentlichten Werte zur Konsumstimmung, die Stimmung des Konsumenten, das Konsumentensentiment, das liegt am Boden, es ist abgrundtief, dass diese Konsumentenstimmung mit dem tatsächlichen Konsum traditionell wenig zu tun haben. Der statistische Zusammenhang ist gering. Wir verwenden es nicht zur Prognose des Konsums. Wo das herkommt, müsste man mal nachspüren. Aber wir haben eben festgestellt, dass der Zusammenhang äußerst schlecht ist. Und auch in diesem Jahr, es ist ja so, der Konsum, die Konsumstimmung ist historisch schlecht, aber der Konsum ist relativ stabil. Woran nichts, hat eine Reihe von Gründen. 8% Inflation haben wir ja gehabt im letzten Jahr. Und 8% Inflation heißen 8% Kaufkraftverlust. Das ist so. Aber es gab eben viele, viele Gegenwirkungen, die das Ganze abgemildert haben. Das sind eben die vielen staatlichen Maßnahmen, die da sehr stark entlastet haben. Die Entlastungszahlungen, das geht los vom 9-Euro-Ticket, was ja noch aus dem Sommer stammte, bis hin jetzt zur Abschlagszahlung im Dezember. Viele, viele kleine Maßnahmen, die sich aber summiert haben. Das heißt also, die dem privaten Haushalt unter die Arme gegriffen haben. Es reicht natürlich im Einzelfall immer nicht. Ja. Jeder Haushalt sagt, aber ich habe da doch eine Einschränkung und es reicht ja nicht aus, was ich hier als Ersatz kriege. Aber in der Summe, auf alle Haushalte gerechnet, hat es eben einen spürbaren Effekt gehabt. Dazu kommen jetzt schon die ersten Tarifabschlüsse, die eben jetzt verhandelt haben. Die Tarifvertragsparteien, die haben auch relativ hohe Abschlüsse gemacht. Vor allen Dingen Einmalzahlung. Da ist auch diese 3.000-Euro-Regel, steuerfreie, auszahlbare Sonderzahlung, ist auch viel in Anspruch genommen worden. Diese beiden Maßnahmen haben sehr stark stabilisiert. Es gibt eine Größe, in der man das zusammenfassen kann, wie das gewirkt hat. Das ist das sogenannte verfügbare Einkommen der gesamten privaten Haushalte. Und da gab es eine Hammerzahl eben, gerade eben in der vorletzten Woche, von Destatis vom Statistischen Bundesamt, die eben vermeldet haben, dass die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte in Deutschland im letzten Jahr um 7,2% angestiegen sind. Das hat es noch nie gegeben in der gesamtdeutschen Geschichte, der höchste Anstieg. Und diese Zahlen muss man dann gegenüberstellen, das heißt also der inflationsbedingte Kaufkraftverlust von 7,9% durch die Inflation und die 7,2% Anstieg der verfügbaren Einkommen. Und dann sieht man, dass ein Großteil der Inflation tatsächlich zumindest in diesem Winter hier ausgeglichen worden ist, und dann hat man den Schlüssel zur Erklärung, warum der Konsument und die Konsumentin eben nicht zusammengeklappt sind in diesem schwierigen Winter, auch nicht bei der Presse, sondern warum die Mittel da waren und eben auch ausgegeben wurden. Da kommen natürlich noch andere Sachen dazu. Ganz wichtig in Deutschland ist immer die Angst um den Arbeitsplatz. Und wenn es heißt, Rezession steht vor der Tür, dann war es in den letzten Jahrzehnten immer so, dass die Leute das Geld zusammengehalten haben, weil sie Angst haben, morgen bin ich arbeitslos und ich kriege keinen neuen Job. Das ist auch seit mehreren Jahren und zunehmend nicht mehr der Fall, sondern der Arbeitsmarkt, die Arbeitslosenquote reagiert auf die Konjunktur kaum noch. Beispiel in diesem Jahr, wir haben eine wirtschaftliche Schwächephase, das wollen wir ja nicht wegdiskutieren. Auch der Konsum ist jetzt nicht euphorisch, aber er ist eben nicht zusammengebrochen. Wir haben diese Schwächephase und die Arbeitslosenquote wird unserer Meinung nach in diesem Jahr unverändert bleiben. Liegt in Deutschland bei 5,5. Das sind auch historisch gesehen sehr niedrige Werte. Und das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich runtergehen. Und wenn man die europäischen Arbeitslosenquoten sich anschaut, dann stellt man in diesen Monaten fest, ein Phänomen, was auch noch nie gegeben hat. Von Monat zu Monat wird eine niedrigere Zahl für die europäischen Länder insgesamt gemeldet. Viele Länder, beispielsweise Spanien, hat notorisch hohe Arbeitslosigkeit. Das baut sich gerade alles ab. Ein Arbeitslosenrekord nach unten, nach dem anderen. Und das zeigt eben, dass diese Urangst vom Arbeitsmarkt her zumindest nicht mehr begründet ist, sondern dass es ein Grund ist, warum der Konsum relativ stabil ist.
Ja, das heißt ja, dieses klassische Schneckenhaus, das gibt's nicht mehr. Also man kennt es ja aus der Vergangenheit, der deutsche Konsument zieht sich in sein Schneckenhaus zurück, gibt nichts mehr aus, legt alles zur Seite. Sie haben es eben schon gesagt, das ist dieses typische Verhalten in der Rezession, was man sieht. Aber Wie stark spielen denn solche Dinge da rein, wie zum Beispiel ein Fachkräftemangel oder ähnliches? Ist das nicht sogar eine Art Beschleuniger so einer Entwicklung? Wenn ich immer weniger Fachkräfte habe, hole ich mir vielleicht aus dem Ausland, beispielsweise aus Spanien oder ähnlichen Ländern, um das eben hier bei uns auszugleichen. Ist das vielleicht der Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Quoten runtergehen?
Ja, im gesamteuropäischen Zusammenhang ist das natürlich eine Münchhausen-Veranstaltung. Das heißt, man versucht sie am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Es geht natürlich nicht. Und Sie haben völlig recht, das ist natürlich diese demografische, tektonische, das heißt also lang anhaltende, langsame Verschiebung. Und das wird das Thema der Zukunft sein. Bisher war immer die Arbeitslosenquote das Wichtigste, worauf alle gestarrt haben, jeden Monat. Und die so ein bisschen das Barometer für eine Wirtschaft war, ob es gesund ist oder nicht gesund, mit hoher Arbeitslosigkeit, dann stimmt immer irgendwas nicht.
Ich kann mich auch noch an so Werte von 10% und mehr erinnern, ne? Auch in Deutschland.
Und zack, waren wir der kranke Mann.
In
Europa.
Also gerade nach der Wiedervereinigung war, glaube ich, da auch wirklich sehr hohe Arbeitslosenquoten.
Chronische Arbeitslosenquoten im zweistelligen Bereich in Deutschland, bis dann die Reformen kamen am Arbeitsmarkt. Ja, in Zukunft wird vielleicht eine andere Quote wichtiger werden. Das ist dann die Quote der offenen Stellen. Denn die war bisher unscheinbar, waren immer so 1-2%. Und die schießt gerade richtig nach oben. Wir gehen Richtung 4-5%. Und das kann sein, dass das der neue Gradmesser wird für eine ganz andere Art von Knappheit. Eben nicht eine Knappheit von Jobs, sondern eine Knappheit von Menschen.
Genau, man spricht ja jetzt auch davon, dass es eben kein Arbeitgebermarkt mehr ist. Also nicht ich bekomme viele Bewerbungen als Arbeitgeber, sondern es wird ein Arbeitnehmermarkt. Ich als Arbeitnehmer suche mir eben aus, wo möchte ich denn gerne arbeiten, weil es eben mehr Stellen gibt, als überhaupt Bewerber da sind. Sparsam übrigens, wir hatten es ja eben vom Sparen schon mal, da geht es auch beim Bund sparsam zu, denn im Jahr 2022 musste die Bundesrepublik deutlich weniger Schulden aufnehmen als gedacht, da die Ausgaben eben auch geringer waren. Statt 138,9 Milliarden wurden 23,5 Milliarden weniger an Schulden aufgenommen. Woher kommt denn die große Ersparnis und was bedeutet das aus volkswirtschaftlicher Sicht?
Ja, das ist die Erfahrung aus allen Krisen. Und das ist die Erfahrung mit allen Krisenpaketen, die dann da geschnürt wird. Das war in der Finanzkrise so, in der Corona-Krise und das wird auch jetzt in der Energiekrise so sein. Mitten in der Krise, wenn sich die Krise zusammenbraut, dann erscheint der Finanzierungsbedarf riesig hoch. Dann türmen sich die Schwierigkeiten auf. Man droht abzugleiten in eine Abwärtsspirale. Es kann gar nicht besser werden. Immer mehr Haushalte müssen gestützt werden. In der Finanzkrise waren es die Banken, wo dann einer nach dem anderen eben gefährdet wurde und immer mehr Stützungen gemacht werden mussten. Am Ende mussten sogar ganze Länder gestürzt werden in dieser Zeit. Aber die Logik ist regelmäßig dann ähnlich. Meistens entfalten solche Stabilisierungspakete, wenn sie richtig gemacht sind, dann eben auch ihre Wirkung. Das heißt, sie stützen wirklich die Wirtschaft. Die Wirtschaft wird wieder stabiler und kann sich wieder selbst helfen. Und damit nehmen dann die Hilfsnotwendigkeiten des Staates ab, und zwar rapide. Das hat auch einen Glaubwürdigkeitsaspekt. Wenn der Staat sagt, wir haben hier eine Corona-Krise und wir stellen mal 20 Millionen bereit, um die Wirtschaft davor zu schützen, dann würde sich jeder mit einem Schmunzeln abwenden und würde sagen, ja, aber die Krise wird jetzt weitergehen, weil 20 Millionen reichen hier nicht. Wir bräuchten eher 200 Milliarden oder noch mehr. Also es muss natürlich auch eine Glaubwürdigkeit in diesen Paketen drin sein. Das Gleiche ist in diesen Billionen von angekündigten Garantien in der Finanzkrise. Da wusste man ja gar nicht mehr, wie viele Nullen da überhaupt an einer Eins oder irgendwas drangehängt wurde. Die waren auch dazu da, um das Vorhaben glaubwürdig zu machen. Ja, dass eben der Staat alle seine Fähigkeiten und Mittel einsetzen würde. Teilweise ging die Ankündigung sogar darüber hinaus, da muss man auch aufpassen. Und es hat aber auch in der Finanzkrise dazu geführt, dass diese Billionen an Garantieprogrammen eben nur zu einem Bruchteil in Anspruch genommen worden sind. Die riesigen Stabilisierungsprogramme auch in Corona für die Wirtschaft sind nie ausgeschöpft worden. Da gab es viele Firmen, denen wurde geholfen, ist auch viel Geld ausgezahlt worden. Aber die Rahmen, die da am Anfang angesprochen sind, die sind niemals eben benutzt worden. Und das wird mit der Gaspreisbremse genauso sein. Die wird eben billiger ausfallen als ursprünglich berechnet, denn der Preis des Erdgas ist ja rapide gesunken. Dann wollen wir nicht zu früh jubilieren. Es kann auch nochmal ziemlich kalt werden und dann wird es schon auch wieder teurer und dann wird auch der Preis für Erdgas wieder steigen. steigen, aber generell wird es wahrscheinlich den gleichen Weg nehmen. Was aber jetzt auch nicht bedeutet, dass Krisenpolitik am Ende kostenlos ist. Natürlich muss der Staat viel aufwenden und das kann er auch nicht unendlich machen, aber in den letzten, ich würde sagen, drei großen Krisen, Finanzkrise, Corona-Krise, Energiekrise, hat das doch recht gut geklappt.
Ja, also ist auch da vielleicht dieser Schönwetterwinter, nenne ich ihn mal, mit den 4 Grad milderen Temperaturen, hat auch vielleicht so ein bisschen den Ausschlag gegeben, warum da weniger Schulden gemacht werden mussten. Ja, man sieht es an den Aktienkursen. Das Jahr startet grundsätzlich ja recht zuversichtlich. Die Inflation in den USA im Dezember ist erneut rückläufig. Ähnliches erwartet man jetzt auch für den Euroraum. Dennoch sagten sie ja, dass die Inflation im Januar, Februar wahrscheinlich nochmal etwas steigen wird. Und man fragt sich jetzt, wenn sie doch jetzt rückläufig ist, woher kommt das denn, dass die Inflation dann nochmal ansteigt? Also wenn sie jetzt fällt, dann soll sie doch bitte weiterfallen.
Hier sind es ganz einfache handfeste technische Gründe, dass in der Tat die Inflationszahlen in Deutschland im Januar, Februar dann erstmal wieder enttäuschen werden. Es liegt daran, dass der Dezember mit der 8,6 Inflation maßgeblich begünstigt war durch die Abschlagszahlung. Das Statistische Bundesamt hat gesagt, also überall dort, wo es einen direkten Vertrag gibt von Erdgasnachfragern, privaten Haushalten mit dem Energieversorger, das heißt also Einfamilienhäuser oder Wohnungen, die halt direkt abrechnen, dass dort die Abschlagszahlung als preismindernd gewertet wird und dann wurden eben im Preisindex diese Preise dann entsprechend runtergenommen und das hat die Inflationsrechnung dann entlastet. Diese Einmalabschlagszahlung, wie der Name schon sagt, ist halt nur im Dezember, nur einmal und im Januar, Februar fehlt sie und damit werden die Preise dann wieder entsprechend erhöht. Das heißt also, in diesen beiden Monaten gehen dann die Inflationsraten auch nochmal nach oben. Aber das soll nicht ablenken davon, dass in Deutschland wie in Europa das Gleiche einsetzt, was in Amerika schon unterwegs ist. Es wird dann ab März in Deutschland eben runtergehen, es wird auch deutlich runtergehen, vielleicht sogar schneller runtergehen, als das zurzeit so in den Prognosebüchern drin steht. Das wäre dann das Pendant dazu, dass man den Aufstieg der Inflation unterschätzt hat und auch unterschätzt, wie schnell es wieder zurückgehen kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit, deutet eben darauf hin, dass Inflation eben vor allen Dingen extrem schädlich ist bei unserer Einschätzung der Welt und der Zukunft insbesondere. Inflation macht die Welt einfach unkalkulierbar. Wir erleben das eben in den letzten Jahren und in diesem Jahr par excellence. Und das führt dann, könnte man sagen, ist ja nicht schlimm, aber wer planen will in der Wirtschaft und leider besteht die Wirtschaft aus Planungen für die Zukunft, der wird natürlich massiv gehindert dadurch, dass ein wesentlicher Parameter, denn nämlich wie reagieren die Preise, wie verändern sie sich, was muss ich für Löhne zahlen, was muss ich für Einsatzstoffe zahlen, dass die halt mehr oder weniger willkürlich schwanken. Und das ist das große Problem bei der Inflation, bis hin zu den Finanzmärkten, die natürlich aus jeder Überraschung bei der Inflation oder bei anderen Daten wieder eine Welle von Erwartungen machen, wo dann Anleihekurse steigen oder fallen und insbesondere auch Aktienkurse erfasst werden. Deswegen ist für uns jetzt dieser Jahresauftakt kein Startsignal für so einen linearen Durchmarsch. Nach dem Motto, jetzt ist fundamental alles besser geworden, die Wirtschaft in besserer Verfassung und jetzt gehen die Märkte Antipede Richtung neue Höchstkurse. Nein, wir glauben an dieses Muster, dass wir eben wieder größere Wellen kriegen. Jetzt haben wir die ersten Aufschwungswelle gehabt. Heute haben wir den ersten Tag, wo es dann auch mal wieder deutlicher nach unten geht. Das kann sich auch wieder fortsetzen, bis zu 200-Tage-Linie beispielsweise. Also diese Muster von starken Wellen, die werden wir so lange haben, bis eben, ich würde mal sagen, der Stein des Anstoßes, eben die Inflation, bis der nicht wirklich langsam auf den Grund des Sees eben gefallen ist und da mal liegen bleibt. Ja. Und die ganzen Wellen, die er geworfen hat, wenn die sich beruhigt haben, dann wird auch die Volatilität, das heißt die Schwankungen an den Finanzmärkten zurückgehen und dann sehen wir auch besser wieder die Trends in der Wirtschaft.
Dennoch sind die Marktakteure ja irgendwie positiv eingestellt, zumindest ins neue Jahr gestartet und man liest in der Wirtschaftspresse auch immer mal wieder, dass da noch Liquidität bereitsteht und ich frage mich dann immer, wo steht die eigentlich, warum steht die da und wer hat denn diese ganze Liquidität, woher kommt das?
Ja, das ist natürlich ein Mechanismus, der den Märkten eingebaut ist. Das kann man auch gar nicht anders organisieren. Wenn eine Marktbewegung oder wenn Unsicherheit herrscht, dann sind viele Marktteilnehmer auch nicht investiert. Das heißt also, ein sonstiger Aktieninvestor, der nimmt halt einen Teil seiner Investitionen zurück und stellt sie als Liquidität zur Seite. Das ist die Liquidität, die da auf der Seite steht. Und dann passieren solche Wellen wie jetzt. Das heißt also dann unvorhergesehene gute Daten und der Markt steigt. Und natürlich setzt die Psychologie ein. Natürlich sind dann viele Mechanismen da, auch bei professionellen Anlegern, dass man hinterher springen muss. Der Zug ist angeruckelt und man möchte nicht am Bahnsteig stehen gelassen werden. Das heißt, man springt drauf und man nimmt die Liquidität und kauft auf. Das verstärkt natürlich die Geschwindigkeit des Zuges. Und das sind diese typischen Wellenbewegungen. Man kann das ja messen. Man kann messen, ob die großen Marktteilnehmer im Durchschnitt normal investiert sind, das heißt so, wie sie eigentlich Aktien haben wollen, oder ob sie unterinvestiert sind oder überinvestiert sind. Und wenn aus einer unterinvestierten Situation dann der Markt in Bewegung kommt, dann besteht die Gefahr, dass die alle aufspringen müssen und die Marktbewegung, die da gerade losgegangen ist, egal ob es nach oben oder nach unten geht, eben verstärken. So lange, bis sie wieder neutral investiert sind, und dann schaut man wieder auf die nächsten Daten, und wenn die schlecht ausfallen, dann geht das Ganze in die andere Richtung. Das ist eine Erklärung. Viele Leute könnten ja fragen, warum geht das eigentlich an den Aktienmärkten immer so in Wellenform, mal rauf, mal runter? Ist doch völlig, völlig zufällig, völlig erratisch, ist ein Spielcasino. Nein, es sind eben solche Mechanismen, deswegen sind die Märkte nicht ausschließlich den Zufällen überlassen und erst recht nicht sinnlos, sondern es geht ja wirklich am Ende um die seriöse Kapitalanlage. Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch der richtige Zeitpunkt, mal zu fragen, was heißt denn das jetzt hier für die privaten Anleger in Deutschland, dass das Jahr so toll gestartet ist? Kann man jetzt noch reingehen oder muss man ein bisschen warten, bis es wieder runtergeht? Die wesentliche Regel und Botschaft ist, dass solange sich das Bild und die Analyse der Wirtschaft nicht wirklich fundamental ändert, und das hat sie nicht, sie hat sich in Nuancen verbessert jetzt in den letzten Tagen, aber sie hat sich weder fundamental nach oben entwickelt, in dem Sinne, dass die Wirtschaft in neues Schlaraffenland eintritt, keine Kriege mehr da sind, die Probleme im Klima gelöst sind und man jetzt eine Investitionsoffensive Richtung mehr technischen Fortschritt macht. Solange nicht so eine fundamentale Neueinschätzung da ist, bleiben die Langfristziele für Aktienmärkte bestehen, und das ist ein durchschnittlicher Zuwachs beim DAX von 6% im Jahr auf 10 Jahre gerechnet. Da sind Jahre dabei wie im letzten, wo es um 12% runtergeht, da sind dann aber auch Jahre dabei, wo es wieder um 20% hoch ist. So ist der Aktienmarkt nun mal. Da kann man auch nichts dran ändern. Deswegen ist er ja ein langfristiger Markt, und deswegen sollte man als privater Haushalt seine finanziellen Aktiendispositionen nicht auf solche kurzfristigen Dinge, wie ja gerade wieder passiert sind, ausrichten. Sondern man hat einfach einen Plan davon, wie viele Aktien in das eigene Vermögen gehören, weil sie langfristig angelegt werden sollen und Aktien eben tatsächlich langfristig am meisten an Rendite haben. Und dabei sollte man bleiben. Und wenn man entschieden hat in den letzten Jahren, dass man das regelmäßig aufbaut, dass man einen Aktiensparplan macht, ganz, ganz vernünftige Sache für junge Leute, wirklich ohne Ansehen der Märkte jeden Monat zu sparen, eben nicht aufs Sparkonto, sondern auf ein Aktienkonto. Wenn man das einfach durchhält, und zwar unabhängig davon, ob da mal in Europa die BIP-Taten ein bisschen schlechter oder besser ausgefallen sind oder ob mal ein Notenbanker wieder einen verbalen Furz gelassen hat, wenn man das alles eben wirklich ausblendet, dann ist man ein Investor, der am Ende, und am Ende heißt nach 10 Jahren, eben die Nase vorn haben wird.
Kommen wir nochmal zurück zu den Leuten, die da an der Seitenlinie stehen. Sind die denn jetzt noch da? Also werden die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nochmal Liquidität in den Markt schießen, wie es so schön heißt? Oder haben die schon ihre Investitionen getätigt und das hat jetzt auch die Kurse so beflügelt am Jahresanfang?
Werden die nicht, weil die sind wieder neutral. Die haben das jetzt eben in den letzten Tagen gemacht, und das ist auch der Grund dafür, dass es jeden Tag weiter hochgeht. Wir hatten ja in den ersten 14 Handelstagen nur 2 Tage, wo es mal ein ganz bisschen abbröckelt, aber dann sofort wieder hochging. Und die Informationen zu den Positionierungen zeigen jetzt an, dass die Marktteilnehmer wieder neutral sind, also viel an Aufwärtsbewegungen, Aufwärtszug. Aus diesem Grund heraus wird es nicht mehr geben. Aber es kann natürlich sein, dass wieder eine gute Meldung kommt und jetzt die Notenbank, das nächste Wichtige wird sein, was die FED macht, Anfang Februar, die nächste Sitzung, die nächste Zinsentscheid. Und wenn sich da verdichtet der Eindruck, dass die FED bald wieder die Zinsen senkt, dann wäre das der nächste Turbo für die Aktienmärkte, was dann wiederum im Mai oder Juni dadurch abgelöst werden könnte, dass man sieht, die Inflation ist zwar schön gesunken, aber sie ist viel zu früh eben aufgeschlagen. Das heißt also, ist bei 4% bleibt sie stehen und nicht bei 2. Und das Ganze dann wieder umgekehrt geht. Also wie gesagt, diese Unsicherheiten aus der Inflation raus sind irres Gift für die Märkte. Das ist auch der Grund, warum viele Ökonomen eben, ein Grund, es gibt mehrere Gründe, aber ein Grund ist, dass diese Unsicherheit für viele Ökonomen eben extrem schädlich eingeschätzt werden für die Wirtschaft. Und das ist der Grund, warum viele Ökonomen sagen, also Inflation ist Top-Priorität, und zwar Inflationsbekämpfung. Ja, wenn die da ist, muss die erst weg, und dann können wir alle anderen Ziele uns anschauen. Und mal sehen, die EZB hat nach dem ersten etwas längeren Verschlafen ganz gut auch in diese Kerbe gehauen und sich dieser Auffassung angeschlossen. Mal sehen, wie weit sie durchhält.
Dennoch habe ich das Gefühl, irgendwie sind alle Marktteilnehmer erstmal so ein bisschen positiver in dieses Jahr reingestartet. Man hat sich mit den Rahmenbedingungen ein bisschen arrangiert. Man sieht vor allem, dass es nicht zu diesen großen Energiekrise-Problemen kommt, die da ausgemalt wurden. Ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Faktor jetzt in den letzten Wochen.
Unbedingt, unbedingt. Der Absturz hat nicht stattgefunden, und das zieht natürlich nach unten hin auch ein riesiges, dickes Netz ein unterm Aktienmarkt, dass wir also diesen Absturz, der dann auch an den Märkten der Wirtschaft natürlich gefolgt wäre, dass wir das nicht bekommen.
Dann hoffen wir mal, dass es so zuversichtlich bleibt und wir dieses Jahr vielleicht mal über ein paar positive Themen reden können. Denn ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, seit unserem Start im Podcast waren wir eigentlich permanent im Krisenmodus, seit Ende 2020, von Corona angefangen, über die ganzen Themen, die wir jetzt letztes Jahr hatten, Ukraine-Krieg, Inflation, Energieprobleme etc. Ich würde mir mal einfach ein paar positive Themen wünschen. Vor dem Ende für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein kleiner Hinweis auf eine Podcast-Reihe, die wir zu Jahresanfang allen Kundinnen und Kunden, aber natürlich auch allen anderen Interessierten zur Verfügung stellen. In insgesamt 6 Folgen werfen meine Kollegin Tanja Heinrich und ich einen Blick zurück auf 2022, aber vor allem auch nach vorne, und sprechen mal mit einigen Expertinnen und Experten aus der Deka über die Perspektiven in 2023 für verschiedene Assetklassen. Sie finden die Podcasts auf unserer Website auf deka.de. Den Link zur Seite packe ich Ihnen auch nochmal in die Shownotes. Und wenn Sie mal ein Thema haben, von dem Sie denken, dass wir, beziehungsweise Herr Dr. Carter, weil er ist ja im Grunde der Wissensträger von uns beiden, mal drüber berichten sollte, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an podcast@deka.de. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf iTunes. Dort können Sie neben ein paar Sternen auch gerne ein paar Zeilen hinterlassen und uns eine hoffentlich positive Bewertung schreiben. Wir machen für heute Feierabend. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der Deka Bank. Weitere Informationen zur Deka Bank finden Sie unter www.deka.de/deka-gruppe.